FEC, Vorgespräch, Folge weiß ich nicht genau. Da ist Erik.
Hey, 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 check.
Hey, ich bin Jan. Check.
Hallo, hallo.
Nach ganz, ganz vielen Folgen Jahresrückblick, die sehr viel Spaß gemacht haben, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, ist das Jahr fast schon wieder rum. Aber wir haben noch ganz, ganz viel gehört. Und zwischen den Jahren und in den ersten Monaten danach kam auch wirklich einiges raus, um nur ein bisschen was zu nennen. Wahrscheinlich die Band, die uns beide am nächsten ist, wo man sich darauf einigen kann, Album des Jahrtausends, die Gorillaz haben released, habe ich auf jeden Fall eine Meinung zu und ganz viele Emotions. Dann habe ich Don Toliver gehört, dann habe ich Jan Kaffer Kütschuk Efendi gehört. Das ist die großen drei Artists unserer Zeit. Genau, und noch ein bisschen was mehr, aber du hast auch ganz, ganz viel gehört, oder?
Na, ich habe natürlich noch das A$AP Rocky Album im Petto, da können wir noch kurz drüber reden. Baby Keem haben wir bestimmt sicherlich beide eine Meinung zu.
Ja.
Generell finde ich neue Absilon und Levin Liam Singles. Und ich habe noch ein paar Live-Erfahrungen gemacht, die alle FEC-Core des Todes sind. Nämlich habe ich Earl Sweatshirt in Berlin live gesehen, A zum J im Lido und Jace. Ich war bei Jace in Hannover und das war, kann ich jetzt schon mal sagen, ein toller Abend. All dies wird in diesem Vorgespräch drin sein.
Und wir fangen an mit Baby Keem, würde ich mal sagen, weil ich glaube, da haben wir beide wahrscheinlich Meinung zu. Das war ja auch in der großen Umfrage vom FEC, war das ja dabei. Also es hätte ja Baby Keem werden können oder A$AP Rocky. Aber Baby Keem war für mich auch so ein Fall von, boah, ich hab Bock. Als das rauskam, als da die ersten Teaser kamen und wieder weird gerappt worden ist und Kendrick auch wieder weird reinkam und ich dachte, ja, geil, okay, hab Bock. Das war wirklich so ein Album, auf das ich so spontan gehypt war, aber dann halt auch so wirklich. Dann habe ich das Cover gesehen, da war ich dann wieder so ein bisschen gelowlightet, weil ich finde, das letzte Cover hatte so, es war so iconic in dem, wie es irgendwie aufgebaut war. Also ich finde Cover ja irgendwie immer wichtig, um was zu fühlen, so bevor man das überhaupt hört, fand ich da leider dann nicht so spannend. Und ich muss auch sagen, es gibt richtig krasse Momente auf dem Album. Ich habe sehr viel Spaß mit vielen Songs. Es hat für mich aber nicht die Wirkung wie Melodic Blue. Das war halt so stark. Also sowas wie Trademark USA, das habe ich jetzt hier nicht drauf. Und auch, also gerade was so die harten Raps angeht, fand ich das. Also es gibt natürlich Casino, den Haupttrack. Der ist natürlich super hart, der Beat ist hart. Es ist auch schon weird, wenn dann wenn das Sample geflippt wird und dann sich alles ändert und es einfach nur noch komisch wird. Aber geil komisch, weil Baby Keem kann das ja sehr gut. Das ist schon stark. Und es gibt auch den ein oder anderen etwas ruhigeren Track, gerade mit diesem Female Feature. Good Flirts, den fand ich ganz stark. Aber ich finde, da ist auch wieder so ein bisschen was von dem, was ich auf dem letzten Album auch hatte, dass ich so manche Themen interessieren mich irgendwie einfach nicht. Und wenn es dann gerade in diese Flirty-Ecke geht von Baby Keem, die immer so ein bisschen weird und auch so ein bisschen drüber ist, finde ich immer noch leicht komisch. Aber trotzdem, ja, der hat schon was. Ich mag einfach seine Stimme sehr gerne und ich mag auch seine Energie sehr gerne. Und dann hat er auch noch James Blake am Ende gesampled. Leider nicht so geiler Beat irgendwie, dafür, dass das eins der geilsten Samples ist, die man nehmen kann. Yep. Das finde ich schade. Und das beschreibt es auch, glaube ich, ganz gut. Es gibt immer so richtig geile Momente, wo man denkt, ey, das ist ja, da so will ich ja Baby Keem haben, aber er zieht es nicht so ganz durch.
Ja.
Wobei ich auch jetzt ganz viele Artikel gelesen habe von wegen, ja, er hat jetzt seine Stimme gefunden und bla. Weiß ich gar nicht.
Er hat auf jeden Fall diverse Stimmen gefunden. Also ich finde halt, Thema Stimmeinsatz ist auf jeden Fall das große Highlight bei ihm generell und auch auf dem Album. Also auf manchen Songs klingt er wie André 3000, auf manchen Songs klingt er halt wie der hochstimmige Baby Keem. Und die Beat-Auswahl fand ich auch sehr gut. Also es sind so in jeder Ecke, in die er so geht, bounce das geil. Geile Rap-Vokabel. Aber es ist halt wirklich ein bisschen Hit or Miss. Also es wird jetzt mich, glaube ich, nicht länger dieses Jahr irgendwie begleiten. Ich habe schon gemerkt, dass ich von verschiedenen Songs Ohrwürmer habe. Also auch so, als ich diesen Birds and the Bees das erste Mal gehört habe, dachte ich so, boah, was für ein Quatsch-Song.
Ja.
Und dann, ich weiß nicht, an welchem Tag man Baby Keem dann mietet, aber halt allein von dieser Melodie hatte ich einen übelsten Ohrwurm. Und genauso geht's mir mit ganz vielen, auch mit dem Circus Freestyle. Da sind auch irgendwie so Vocal Inflections wieder drauf, wo ich dachte, Mann, der hat's einfach raus. Und gerade auch so diese Storyteller-Stärken, also was irgendwie so das Verhältnis zur Mutter angeht und warum diese Familie so zerrüttet ist, wie sie ist. Das ist schon krass. Und ich denke mir einerseits, er hat wirklich große komödiantische Stärken und Storyteller-Stärken. Das sind eigentlich schon, diese beiden Sachen haben halt nicht viele. Und das so zusammenzubringen, wie gesagt, über echt weitestgehend sehr coole Beats, macht er schon gut. aber es ist halt wirklich kein durchweg krasses Album. Also ich kann mir vorstellen, dass halt so 2, 3, 4 Songs drauf sind, die ich auch weiter hören werde und die in so Playlisten hängen bleiben, aber als Album ist Casino jetzt nicht so krass. Und ich finde auch die Kendrick-Beiträge beide nicht so übertrieben krass. Und will aber nochmal anmerken, dass auf dem, ich glaube auf House Money ist es, wo er auch drauf ist, aber nicht gecredited, dass der, glaube ich, mitproduziert ist von DJ Heroin. Und das finde ich so crazy. Also das immer noch der El Guni und James Jetski-Mann,
ja, Mann,
auf irgendwelchen US-Sachen auftaucht und jetzt theoretisch auch einen Song produziert hat, auf dem Kendrick Lamar Vocals drauf hat. Das finde ich insane.
Das ist wirklich krass. Das ist auch irgendwie, ja, ist schön zu hören, dass es diese Verbindung gibt. Und es zeigt auch wieder, dass die Rap-Welt dann doch nicht so wahnsinnig groß ist und dass man da dann doch mal recht schnell an direkte Kontakte kommt. Ich finde aber, also so generell die Features, ich finde es eigentlich ganz geil, dass da viele Features drauf sind, die jetzt nicht so die Strahlkraft haben. Es ist ja eigentlich nur Kendrick, der so wirklich groß ist, weil das ja oft auch so ein Ding ist, dass man auf Rap-Alben dann nochmal so einen seelenlosen Drake-Part, das wird jetzt hier gar keinen Sinn ergeben, aber andere Rapper, die ähnlich sind, einfügen, irgendwo noch hinknallt. Das hat Keem jetzt nicht gemacht und ich finde, es ist auch angenehm unprätentiös. Also er rappt natürlich schon so darüber mit, ja, ich muss das hier irgendwie mit dem Fame umgehen und ah, ich reflektiere das jetzt, wie mein Leben jetzt so ist. Aber ich finde es jetzt nicht dieses, ah, oh, ich habe die krassen Star-Allüren und schaut mal, es ist so schwierig, ein Star zu sein. Also das ist eigentlich eine ganz gute Mischung. Also der schreibt schon wirklich ganz gut und auch angenehm, dass er sich Zeit gelassen hat. Ich weiß nicht, ob man das raushört, bin ich mir gar nicht so sicher. Es wirkt dann trotzdem irgendwie nach so einem recht schnellen Projekt, aber ich finde es eigentlich angenehm, dass man jetzt nicht da so auf Zwang versucht hat, diesen Hype, der damals entstanden ist, dann so unbedingt hochzuhalten. Wirkt sympathisch dadurch.
Wer sich immens Zeit gelassen hat, ist A$AP Rocky mit Don't Be Dumb. Es wurde, glaube ich, vor 5, 6 Jahren schon als fertig betitelt. Und ich bin ja schon A$AP Rocky Fan. Ich glaube, das ist schon auch eine meiner frühen US-Rap-Prägungen. Und es wird auch wenig swaggiere Rapper in dieser Generation geben. Also ich finde einfach so, was der an auch Beat-Geschmack, verschiedene Genres, Kollaboration mit von Rod Stewart bis die Early Clams Casino Cloud-Rappigen Sachen, also das, da ist einfach viel los in seinem Oeuvre und dann war es halt spannend so zu hören, so der macht jetzt ein Album, es ist irgendwie mitproduced von Tim Burton und Danny Elfman, der die ganzen Tim Burton Soundtracks macht, hat mit reinproduziert und ich dachte so, das wird jetzt der wildeste Scheiß, den du je gehört hast und dann kommt diese Punk-Rocky-Single und ich dachte mir, okay, wenn das jetzt der große Twist ist, dass es quasi einfach so ein angepop-rocktes Instrument ist, über die wir ihn auch schon gehört haben, dann ist es das ja nicht. Im Endeffekt hat sich es irgendwo in der Mitte eingependelt. Also es gibt halt geile Rap-Nummern einfach, also wie Helicopter oder so, der auch einfach Spaß macht. Es gibt verschiedenste Genres, also allein dieser, der mit Doji, der so jazzy ist, wo die im Endeffekt so über so einen puren Jazz-Beat rappen und so.
Robbery.
Das hat mich dann komplett umgehauen, so. Nicht Haiti, leider nicht auf dem Album.
Habe ich auch direkt dran gedacht.
Und auch halt so Gorillaz und Westside Gunn auf einem Song zu haben, ist halt auch insane. Und den Whiskey, den mag ich auch echt sehr gern. Also, du guckst so kritisch.
Ja, das ist nämlich eigentlich mein Punkt, der beschreibt, wieso ich das Album dann doch halt irgendwie enttäuschend finde, der Gorillaz und Westside Gunn Track, weil sind die wirklich drauf?
Die sind, also Westside Gunn macht, glaube ich, nur Adlibs und Damon Albarn hört man singen.
Ja, genau, aber der macht ja eigentlich auch nur so bridgiges Gesinge und dann kommt Westside Gunn eigentlich nicht, weil die Atmo von dem Track ist, finde ich richtig geil. Also ich finde es irgendwie eine geile Mischung, also gerade Gorillaz und A$AP Rocky, wo natürlich auch, Klammer auf, Gorillaz haben mit jedem Rap-Artist, der irgendwie geil ist, mal was gemacht. Das gehört irgendwie zum guten Ton, da mal drauf zu sein. Trotzdem fand ich es geil und ich finde halt auch Westside Gunn geil. Und hatte mir halt dann gewünscht, weil gefühlt fängt der Track da erst richtig an und der endet dann aber einfach nur in buh, 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 buh. Und das ist halt so, ja, so ein bisschen witzlos.
Es hätte mehr gehen können, das stimmt schon. Ja,
also wenn du die zusammenbringst, dann mach's richtig.
So, und ich finde, je nach Tagesform, das finde ich auch total, also ich habe bis heute kein Fazit zu diesem Album. Also ich höre das immer mal wieder und merke auch, dass es mich nicht loslässt. Also ich bin jetzt nicht komplett im Hate-Mode, wie ich es auch viel online lese. Ich war beim ersten Hören halt sehr geflasht, allein wegen der Bandbreite, die dann doch da war und dass auch diese, und ich glaube, das ist auch das, was Danny Elfman dann gemacht hat, diese Transitions zwischen den Songs und diese so Film-Samples oder diese Spoken-Word-Sachen, die da manchmal dazwischen kommen, das ist schon wirklich geil und das ist auch wirklich, hat auch Anspruch und der hat auf jeden Fall da, also es ist jetzt nicht, ich mache jahrelang nichts und drop dann mit, so, aber manches ist halt nicht ausgereift und je nach Tagesform finde ich halt manches langweilig oder dann halt doch wieder anregender, also es lässt mich auf jeden Fall nicht kalt zurück und ich würde es auch potenziell sagen, dass es mir jetzt besser gefallen hat als zum Beispiel das Baby Keem-Album, so im Großen und Ganzen, aber es bleibt auf jeden Fall hinter den Erwartungen zurück und ist halt eine sehr Berg- und Talfahrt und ich habe aber halt daran gemerkt, dass ich es doch besser finde als gedacht, dass halt diese Bonus-Disc, die ja eigentlich Fanservice ist, wenn man so merkt, dass dieser komische Smoked Away My Brain Remix drauf ist, um das über 1 Milliarde Streams zu pushen und der Song mit Tyler drauf ist, dass das mich gar nicht gejuckt hat. Also, dass der Song mit Tyler das Enttäuschendste war, was in diesem Rahmen dieses Projektes passiert, da habe ich schon gedacht, okay, dann muss mich ein Teil davon schon irgendwie bekommen haben. Oder allein, dass ein Song mit Will.i.am im Jahr 2026 mich bockt. So.
Ja, verstehe ich.
Finde es schon gut, aber auch halt nicht ganz ausgereift.
Ja, gehe ich mit. Ich finde, was man bei A$AP Rocky schon so merkt, das ist schon so ein Kurzeinsatztyp. Also, der ist halt geil, wenn das so relativ kurze, knackige Parts sind und er einfach so seinen einen Flow dann halt durchballert und dann ist man im Modus und dann kommt auch schon der nächste Beat und dann geht's auch weiter. Und es gibt ja so Momente auf dem Album, wo das sehr schnell ist und man einfach, man nickt mit, dann kommt Switch, man nickt wieder im neuen Rhythmus mit, das ist geil. Aber wenn sich das halt entweder in den Interludes so ein bisschen zieht und wenn es dann so eigentlich den Anspruch hat, ein richtiges Album zu werden, so mit Storytelling oder zumindest mit Stimmungswandel, da verliert es halt leider dann doch oft aus meiner Sicht. Und dann halt diese Erwartungshaltung, die dann nicht erfüllt wird, wie man sieht irgendwelche Features und denkt, ja, der Tyler-Track, der Track mit Westside Gunn und den Gorillaz, das wären wahrscheinlich meine Highlights. Nope, auf gar keinen Fall. Das sind eher die Sachen, die er einfach so alleine gemacht hat. Auch ganz hässliches Cover an der Stelle.
Das stimmt.
Das ist so ein bisschen ein Konzeptcover, wo man denkt, ja, du wolltest es irgendwie so ein bisschen flippig machen, aber auch nicht so ganz durchgezogen. Flippig. Es ist so, ja, es ist schon, wenn ich das Wort flippig im Kopf bekomme bei einem A$AP Rocky Cover, dann ist irgendwas falsch gelaufen, würde ich sagen. Das sollte nicht passieren. Apropos Cover, apropos schöne Konzepte, handgezeichnete Kunst, die Gorillaz haben released. Und wir haben ja lustigerweise eigentlich über all die Gorillaz-Alben gesprochen in unserem Podcast, die keine richtigen Alben waren, während wir alle Hauptwerke und wichtigen Alben dieser Band ignoriert haben oder halt noch nicht diesen Podcast gemacht haben. Und jetzt ist The Mountain ja wirklich so das erste dicke Ding nach Humans, oder? Das ist ja auch schon echt eine Weile her. Ja. Genau, und Humans war ja damals noch so ein großes Release, weil die super lange davor nichts gemacht haben. Man dachte, die gibt's in der Form eigentlich gar nicht mehr. Das war ja auch immer zwischenzeitlich so, halt ja, wir hören auf oder wir pausieren. Und dann kam Humans. Das war kein wirklicher Erfolg, obwohl es eben in der Nachbetrachtung mit She's My Color und Andromeda ja schon richtig gute Tracks auf dem Album gab. Aber so im Mittelbau war das halt leider nicht so gut. Und es kommt halt einfach nicht an sowas wie Plastic Beach und Demon Days ran, die halt einfach so ein Konzeptalbum waren mit perfekten Klängen. Und ich finde, The Mountain, und das wird auch so in der Promo ständig erwähnt, ist schon auch so ein bisschen so dieses Weiterdenken von Plastic Beach halt nicht mehr an dem Beach da, sondern halt in diesem indischen Kontext. Also sowohl Damon Albarn als auch, jetzt habe ich den Nachnamen, Hewlett, ne, ist der Nachname, der Zeichname, die waren jetzt beide eine Weile in Indien aus privaten Gründen eigentlich. Da sind auch irgendwie Familienmitglieder dann gestorben dort und deshalb verbinden die sehr, sehr viel mit dem Land und dem Ort und haben das dann verarbeitet in Musik. Und diese Geschichte der Gorillaz weitererzählt. Und ich finde das echt süß, tatsächlich. Weil ich mag das, dass die Gorillaz, auch wenn das nicht, also es ist nicht wirklich konsistent, dass die immer sagen, ja, das Album ist wichtig und hört von vorne bis hinten, weil Cracker Island, Sound Machine und so, Song Machine, das ist ja das Gegenteil davon im Endeffekt. Aber die können es noch. Die haben das noch in sich, dass die das wollen, dass die das so promoten und dass die sich auch musikalisch wieder Intro, Outro überlegen, was irgendwie verbunden ist und so. Das ist auf The Mountain wirklich der Fall. Und ich bin positiv überrascht, weil ich die Singles lange Zeit mittelmäßig fand. Auch hier große Enttäuschung, der Track mit den Idols. Ja. Leider wirklich nicht spannend, aus meiner Sicht. Scheiße. Auf dem Album aber besser. Also auf dem Album funktioniert der mehr, aber ist halt echt nicht der große Wurf. Aber es gibt vor allem so in der ersten, also die erste Hälfte, eigentlich wirklich ziemlich genau die erste Hälfte, Da sind absolute Brecher drauf. Und dieses Orchester-Intro, es ist wirklich göttlich. Okay. Und es gibt nicht diese Plastic-Beat-Drops wie bei Empire Arms, wo man denkt, boah, okay, andere Welt. Oder sowas wie Rhinestone Ice, das gibt's nicht. Aber die andere Hälfte von Plastic Beach vom Sound, die wird hier, finde ich, schon ganz gut abgedeckt. Okay. Und David Albarn schafft's auch, wieder dieses Verträumte besser rüberzubringen, was auf ein paar Alben vorher so leicht verloren gegangen ist. Was ich da nur als Problem sehe auf dem Album, ist Faded so zum Ende hin leider wirklich ins Unbedeutende aus meiner Sicht. Ich kann mich da, auch wenn ich jetzt die Tracklist sehe, ich weiß zwar noch ungefähr, was so Refrain ist, aber was da sonst passiert, weiß ich nicht. Und bei The Manifesto, was eine Single war, was eigentlich 3 Tracks in einem Song sind, da kann ich mich an alles noch erinnern. Also es ist wirklich ein Auf und Ab, aber beste Track Orange County aus meiner Sicht. Das ist wirklich ein absolut süßer, schöner Song. Kann ich schon empfehlen. Würde ich sagen, ist definitiv weit entfernt von den besten Alben, aber es gibt mir wieder dieses Gefühl vom ersten Entdecken, als ich Plastic Beach gekauft und gehört habe und dachte, boah, irgendwas passiert hier, was mir sehr viel Spaß macht.
Boah, das ist geil. Da habe ich das mir jetzt richtig Bock gemacht. Also es ist
schön,
wenn wir das aufnehmen, halt auch erst ein paar Tage draußen. Deswegen bin ich noch nicht dazu gekommen, aber ich habe auf jeden Fall auch Bock.
Don Toliver, ein Rapper, den ich sehr mag. Niemand, wo ich sagen würde, ja, Wahnsinn, das ist die Zukunft von amerikanischem Rap. Aber das ist einer, der auf jeden Fall seinen Platz gefunden hat und der auch besser abliefert als so mancher Kollege im ganz engen Umfeld, der viel höheres Ansehen hat. Also es ist für mich immer noch so eine Art Geheimwaffe von diesem Genre, weil der hat halt einfach was in seiner Stimme, was von Song 1, wir haben ja damals sogar noch die EP besprochen. Und das war auch wirklich eine sehr, sehr gute EP und ich hab den ja quasi groß gemacht. Ne? Ich habe ja No Idea gehört, bevor der groß wurde, der Song. Da war der ja noch in den unteren Millionenbereich. Genau, und der liefert auch immer noch Alben und der hat sich auch jetzt mit Octane so ein ganz, eigentlich ein geiles visuelles Konzept auch überlegt mit so ja, abgelegenes Industrieding, irgendwie auch so leicht atommäßig angehaucht. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wo es spielt, aber also ganz viele so weiße Kittel und irgendwelche Überwachungskameras, aus denen das dann perspektivisch eingefangen wird. Richtig geil, auch Konzept geil, Soundwelt auch cool, wird auch irgendwie vor Ort dann irgendwie gemacht, teilweise. Aber das ist ein bisschen das Problem, wenn du halt dir so ein wildes Konzept überlegst von so einer abgeschotteten Welt und dann ist aber jeder zweite Song halt wieder über einen Stripclub, dann fragt man sich schon, vielleicht lyrisch auch mal in die Richtung gehen. Trotzdem, wenn man das dann wieder ausblendet und einfach nur die Beats genießt und seine Stimme und seine Betonungen, dann ist ziemlich genau, also das Intro und so ist auch schon gut, aber ich würde sagen, ab Rendezvous, also ab Song 3, bis Long Way to Calabasas, bis dahin Peak. Kann man sich in einem Rutsch durchhören, alles geil. Danach kommt Travis Scott Feature, leider nicht gut. Aber das sind 1, 2, 3, 4, 5 Tracks am Stück, absolut geil. Also da bin ich ganz oft aktuell in der Stimmung, dass ich diese 5 Songs höre. Und danach bricht's einfach ab und dann kommen noch 10. Ich kann gar nicht sagen, ob im hinteren Drittel noch irgendwas richtig Krasses ist. Aber da ist halt dazwischen so 2, 3 Songs, die ich nicht gut finde. Und dann habe ich auch keinen Bock mehr weiter zu hören. Aber da hat er was geschaffen, wo ich denke, ey, der kann schon was.
Geil. Ich lasse mich gerne in Songs fallen von folgenden Artists, die auch witzigerweise, glaube ich, im gleichen Jahr immer große Sachen gedroppt haben. Nämlich Levin Liam und Absalon. Ich fasse die jetzt so zusammen, obwohl die, glaube ich, nicht viel miteinander zu tun haben, weil die beide Alben schon angekündigt haben, die mehr oder weniger nah aneinander droppen. Und ich bei beiden, obwohl sie ähnlich etabliert sind in deutschen Musikgefilden, würde ich sagen, jeweils für sich, bei beiden utopisch gehypt auf das Album bin. Also ich finde bei Levin, dass halt Hunde, war glaube ich die erste Single jetzt für das kommende Album, und Ausgedacht, beides Peak Levin Liam Singles sind, also mit der ganzen, das Album wird Pech heißen und da ist so ein Glücksspiel mäßiger Würfel auf dem Cover und auf jeder Seite ist eine 1. Und es wird so mit dem Thema Pech irgendwie gespielt und man kann das Album auf einem Bundle kaufen, wo ein USB-Stick in einer L-Form drin ist, auf dem das Album drauf ist und so. Und da sind wieder so geile, konzeptige Sachen und er schreibt halt klar die nächsten undurchsichtige Beziehungssituationen, On-Off-Heartbreak-Sachen. Aber auf so eine Weise, wo ich denke, der ist da wieder was am Kochen und ich werde nichts mit nichts davon, was er da sagt, relaten können. Aber es ist so toll geschrieben, die Videos sind toll, irgendwo fährt er irgendwo in Frankreich hin in einem Auto und geil, ist einfach geil. Und auf einem etwas deeperen Level, die Absilon-Singles. Ich habe das Gefühl, und ich möchte das jetzt schon hier claimen und hoffe, dass ich es damit manifestiere und nicht verschreie, dass so gut Haut wie Pelz auch war, das neue Absilon-Album könnte Classic werden. Von wirklich der ganzen Inszenierung und Weg hier raus als erste Single und wie die Videos gedreht sind und halt wirklich so auf so internationalem Spielfilm-Niveau und wie das klingt nochmal auf eine, der hat sich frei gesungen, der hat sich frei instrumentiert und jetzt treffen da diese ganzen geilen Basazian und sein Bruder Arman wieder aufeinander und die klöppeln da einfach, glaube ich, ein oder haben ein unfassbares Album zusammengeklöppelt. Ich bin easy zu behypen, aber allein als ich Weg hier rausgehört habe und ja auch den diesen quasi WM-Song, den ich auf dem Spektrum Festival live gesehen habe, wo ich davon berichtet habe und so, und ich weiß so ein bisschen, da sind noch welche im Köcher und das sind jetzt nur die Singles, die man kennt. Also ich möchte dem Album, was im Juli auch erst kommt und so, auch nicht zu viel Druck aufbauen, aber ich habe das Gefühl, da könnte ein richtiger Classic kommen. Das wollte ich jetzt hier schon mal anhand dieser Singles claimen.
Ja, ich würde es ihm wünschen, weil ich finde, Haut wie Pelz war wirklich sehr, sehr stark und es ist nicht mehr so der große Sprung zum Klassiker der deutschen Rap-Geschichte, aber es ist halt auch noch nicht passiert. Und ja, irgendwie wäre das so ein Mensch, wo man denkt, ja, komm. Du arbeitest ja jetzt so nicht lang dran, weil eigentlich ist er ja nicht so lang dabei, aber du hast schon irgendwie so, du bist schon so auf dem Weg, bringst nach Hause. Bringst einmal auf einem Album nach Hause und ich glaube, das könnte klappen. Ja, holprige Überleitung mache ich jetzt am besten einfach gar nicht. Ich habe aber Jan Kaffer und Kitschke Fendi gehört und ihr braucht nicht fragen, wieso.
Das war meine erste Frage,
die ich dir aber haben wir nicht alle, ja, also folgendermaßen, haben die nicht mal einen Hit gehabt, irgendwie Diamonds oder so?
Diamonds, ja.
Fand ich damals nicht schlecht. Dann habe ich hier Neuerscheinungen gesehen, kann man ja mal gucken, geiles Cover. Ein Raumschiff, also wirklich sehr geiles Kammer, wie so eine entweder Theaterszene oder gemalt, Raumschiff, Licht nach unten, zwei in weiß gehüllte Geister stehen sich so zusammen gegenüber, gefällt mir sehr, finde ich richtig toll. Und natürlich, wenn man diese Thematik mit Raumschiff, Geister, was macht man als ersten Track? Rückbank im Maybach, klar, das ist ja logisch. Da ist man nämlich am Ende auch wie der Tolliver Mensch geblieben, ne? Man ist immer noch in seinen alten Muster gefangen. Und macht dann halt so Tracks wie PSJ und so. Alles okay, also alles so mittelmäßig, ganz viel Herzschmerz, hier Ex-Freundin, bla bla bla. Aber es gibt zwei Tracks, die hier wirklich ganz, ganz stark sind. Haben wir einmal, sorry für meine nicht-türkische Aussprache, Karanlink, der war auch vorher schon als Single draußen, ist auch, glaube ich, irgendwo viral gegangen in irgendwelchen Gefilden, weil der sehr viele Aufrufe hat. Ultra starke Hook. Wirklich schon für mich, ja, nicht ganz stadionfüllende Hook, aber zumindest palladiumfüllende Hook. Wirklich richtig großes Ding. Musikalisch auch gut gesungen. Und dann mein kleiner Geheimtipp, Rack Romantik. Da ist nämlich ein Feature drauf von der türkischen Haiti quasi. Die hat wirklich die Stimme, wenn Haiti rotzig rappt, nur auf Türkisch. Absolut krass. Also die Parts absolut krass. Ich habe nur I don't trust these hoes verstanden. Der Rest ist nicht auf meiner Sprache, die ich verstehe. Aber ich war die ganze Zeit, ja geil. Und dann auch so eine eigentlich ganz simple Hook mit einmal normal, einmal mit mehr Energie. Und dann der Beat einmal unten und einmal oben. Aber da wird aufgezählt und ich find's geil. Also die zwei Tracks sehr zu empfehlen. Rest ehrlich gesagt nicht so. Naja gut, also zwei wirklich gute Tracks, die man nachher in eine Playlist ziehen kann aus einem Deutschrap-Album von Leuten, von denen man nichts erwartet, ist für mich schon ein Win.
Ich werde mindestens diese Songs, werde ich mir mal anhören. Vielleicht
das reicht
nicht, doch. Vielleicht jetzt nicht auf Prio vor dem Gorillaz-Album.
Nee,
das aber ich auch werde vermessen, es mir, ja. Ich bleibe da offen. Offen stand auch mein Mund des letzteren Zeites häufig beim Lachen. Furchtbare Überleitung.
Nee, geil.
Vielleicht ging es euch ja auch so, dass ihr in letzter Zeit des Öfteren Reels oder TikToks in eurer Timeline hattet von den fantastischen Twitch-Streams von Helmut Kuhl und Mia ZK, die unter Bin hier am Leben live gehen und einfach absurden Scheiß rappen, so ein bisschen in der Ästhetik irgendwo zwischen einem Dexter und West Side Gun. Das ist, glaube ich, so, das ist, glaube ich, so der Referenzrahmen, in dem wir uns bewegen. Sehr witzige Dudes, die auf sehr guten Beats Quatsch erzählen. Also ob sie irgendwie eingedeutschte englische Floskeln, also dass sie einen Schießer in Salzwedel haben oder Drangsal mit einem Knife drangsalieren. Alles an Referenzen, was man hören möchte. Michael Ballack, du hast meine Freundin geklaut. Hooks wie, ich kiffe eine Kippe, ich kiffe eine Kippe, ich kiffe eine Kippe. Und diese geilen Clips sind jetzt quasi auf einem Tape auf der Streaming-Plattform eurer Wahl gelandet, nämlich dem Stream-Tape Volume 1 von Bin hier am Leben. Und ich kann euch wirklich nur für alle, die zum Beispiel Jays enjoyen, und wir haben ja viele Hashtag Jays Enjoyer in unserer Fanbase.
So nennt sich die Fanbase, ja.
Streamt da einfach euch mal rein. Die gehen alle halt nur so eine Minute oder eine Minute 20 oder so. Und das sind aber wirklich so geile 16er dabei. Ich möchte neben dem Intro-Track Kiff eine Kippe oder dem Verdi-Freestyle mit Juno 030, auch Shoutouts, möchte ich auch empfehlen den Skorbut-Freestyle und der Hund von Blau und Schlau mit Josef Steinschleuder, auch eine deutsche Battle-Rap-Legende.
Geil.
Leute, es ist wirklich geiler Quatsch und es ist halt gut produziert, also die Beats sind halt geil. Es ist auch ein Song, wo sie quasi Xavier Naidoo samplen und dann halt so Sachen rappen wie hat Savasch eine neue Nummer oder warum geht er nicht ran?
Okay, piss mich ja, ein. Werde hören.
Also Leute, hört da mal rein. Das ist noch so mein...
Ich habe eine Sache noch tatsächlich, um auch mal was Schlechtes nochmal zu droppen. Oh. Das ist wirklich auch verstörend schlecht. UFO 361 hat ein Album released und ich habe es fast schon verdrängt, aber jetzt durch das... So, das war ein kleiner Vorgeschmack und wer noch mehr haben möchte, der kann uns auf Patreon und oder Steady unterstützen und bekommt da nochmal einen ganzen Batzen mehr an Vorgespräch und allen weiteren Bonus-Content. Vielen Dank fürs Hören.